Letzten Sonntag beschäftigen wir uns mit dem ersten Teil einer der bekanntesten Geschichten, die Jesus erzählte. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Aber wenn wir uns heute mit dem fleißigen und aufopfernden Sohn beschäftigen, werden wir entdecken, dass dieser ältere Sohn auf eine andere Weise ein verlorener Sohn war. Somit geht es in der Geschichte, die Jesus erzählte, um zwei verlorene Söhne. Die Pharisäer und Schriftgelehrten ärgerten sich konstant maßlos über Jesus. Sie konnten nicht begreifen, wie er mit Menschen Gemeinschaft pflegte, die, so war ihre Überzeugung, hoffnungslos verloren waren. Sünder, die nur Verachtung verdienen. Und Jesus setzt sich zu diesen Leuten an einen Tisch und er isst mit ihnen. Was für eine Schande, was für ein Skandal. Und vorwurfsvoll bedrängten die Männer, die Jünger von Jesus und vorwurfsvoll riefen sie, wie kann er nur zusammen mit Zolleinnehmern und Sündern essen? Was ist denn los mit eurem Meister? Und wer sich wie Jesus verhält, der konnte in ihren Augen gar nicht gottesfürchtig sein. Für sie war das ein klarer Fall. Wäre Jesus tatsächlich der Sohn Gottes oder zumindest ein Prophet, würde er sich mit diesem Abschaum der Gesellschaft nicht abgeben. Er würde sich distanzieren, so wie sie das selber tun. Sie waren selbstgerecht, überheblich und respektlos gegenüber Menschen, die anders lebten als sie. Sie meinten Gott bestens zu kennen und ihn auf ihrer Seite zu haben. Doch im Grunde genommen hatten sie keine Ahnung von der Liebe Gottes und seiner Barmherzigkeit. Mit verschiedenen Geschichten versuchte Jesus, diese Leute für sich zu gewinnen, zu erklären, wie Gott wirklich ist. Letzten Sonntag beschäftigen wir uns mit dem jüngeren Sohn, der ein verschwenderisches Leben führte, der sein Erbe auszahlen ließ und es verprasste. Und am tiefsten Punkt seines Lebens saß er mit leerem Magen bei den Schweinen. Er ist da, aber immerhin da, kam er zur Besinnung. Er dachte, wie viele Tagelöhner hat mein Vater? Und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier um vor Hunger. Und dann sah er ein, dass er an diesem ganzen Schlamassel selber schuld war. Ich will mich aufmachen, zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. So machte er sich auf den Weg und als sein Vater ihn von Weitem sah, rannte er seinem Sohn entgegen, umarmte und küsste ihn. Er freute sich riesig über die Rückkehr seines verwahrlosten, stinkenden Sohnes, der sein Erbe verprasste. Und entgegen allen Erwartungen will sein Vater ihn nicht als Tagelöhner aufnehmen, nein, er will ihn als Sohn wieder zurücknehmen. Er bekommt alle Rechte der Sohnschaft zurück und das wollte der Vater feiern. Und er sagt, warum? Mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Dieser jüngere Sohn steht für die Zolleinnehmer und Sünder, die von den Pharisäern dermaßen verachtet wurden. Für all die Menschen, die sich von Gott gelöst hatten und ein moralisch verwerfliches Leben führten. Es sind aber auch Menschen, die die Verantwortung für ihr Leben übernehmen und zu Gott zurückkehren. Sie sind bereit, zu ihrer Schuld zu stehen und Gott um Vergebung zu bitten. Und über diese Menschen freut sich Gott riesig, die zu ihm zurückkommen. Er wartet auf sie wie dieser Vater. Und in seiner großen Liebe zu uns ist er bereit, alle, die zu ihm kommen, in die Arme zu schließen. Über diesen verwahrlosten Nichtsnutz, der nun gerettet wurde, konnten sich die Pharisäer und Schriftgelehrten hingegen überhaupt nicht freuen. Für sie war dieser liebende Vater nur mit Verachtung zu betrachten. Wie konnte er sich über diesen Sohn, der sein Erbe verprasste, erbarmen? Wie kann er ein Mastkalb schlachten? Bestraft und verdammt müsste er werden. Deshalb erzählt Jesus die Geschichte weiter, die Geschichte des älteren Sohnes, der fleißig und aufopfernd bei seinem Vater geblieben war. Der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon von Weitem den Lärm von Musik und Tanz. Er rief einen Knecht und erkundigte sich, was das zu bedeuten habe. Dein Bruder ist zurückgekommen, lautete die Antwort. Und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Und da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor: So viele Jahre habe ich dir jetzt schon gedient und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir auch nicht nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dieser da. Dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Er war stinksauer. Kind, sagte der Vater zu ihm, du bist doch immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Aber jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser hier, dein Bruder, war tot und nun lebt er. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Von weitem hörte der ältere Sohn den Lärm von Musik und Tanz, der vom Hof seines Vaters herkam. Nun würde man ja erwarten, dass er schnell zum Haus läuft, um zu sehen, was da los ist. Man muss ja die Feste feiern, wie sie fallen. Aber statt selber hinzugehen, um zu sehen, was im Haus läuft, was für ein Fest da ist, schickte er einen Knechten. Er wollte zuerst wissen, was da los ist. Und der überbrachte ihm eine erfreuliche Nachricht. Dein Bruder ist zurückgekommen und dein Vater hat das Mastkalb schlachten lassen, weil er ihn wohlbehalten wieder hat. Aber diese erfreuliche Nachricht freute diesen zweiten Sohn nicht. Im Gegenteil, er ärgerte sich maßlos. Der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Im Gegensatz zu seinem Vater wollte er seinen Bruder nicht sehen, ihn noch gar nicht begrüßen, schon gar nicht willkommen heißen und schon gar nicht als seinen Bruder wieder aufnehmen. Wie ist es möglich, dass sein Vater für seinen Bruder, der ein moralisch und religiös verwerfliches Leben führt, ein so großes Fest zu veranstalten? Statt das Leben zu genießen und am Fest teilzunehmen und sich mitzufreuen, dass sein Bruder zurückgekommen ist, schmollte und ärgerte er sich lieber. Genauso wie die Zuhörer von Jesus. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie ärgerten sich immer noch über die Geschichte, die Jesus erzählte und vor allem über diesen liebenden Vater. Das war für sie völlig suspekt. Mit dem zweiten Sohn können sie sich gut identifizieren. Genau das würden sie nämlich auch tun. Sie würden sich keinesfalls so tief hinablassen, um mit diesem verwerflichen Lebemann zu feiern. in seine Nähe zu kommen. Nun, der Vater liebt auch seinen älteren Sohn. Es ist ihm nicht egal, wie es ihm geht. Es beelendet ihn, dass er sich über die Rückkehr seines Bruders nicht freuen kann. Und er macht sich auch wieder auf den Weg und auch er kommt wieder seinem Sohn entgegen, so wie dem ersten auch dem zweiten. Er sucht ihn auf, um ihn umzustimmen. Da kam der Vater heraus und redete ihm gut zu. Der Vater hofft, er könne ihn dazu bringen, am Fest teilzunehmen. Warum soll er hier draußen stehen und auf die Köstlichkeiten, die aufgetischt werden, verzichten? Warum soll er hierbleiben, schmollen und sich ärgern? Er würde sich besser mitfreuen, essen, trinken, tanzen und sich amüsieren. Doch der Ärger seines Sohnes saß tief. Er überschüttete seinen Vater mit Vorwürfen und Anschuldigungen. Er lässt seinem Ärger freien Lauf. Mit hochrotem Kopf schreit er ihn an: So viele Jahre habe ich jetzt bei dir gedient und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du mir nie, aber auch gar nie, auch nur einen einzigen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Ich fühle mich ungerecht behandelt. Was hat es denn gebracht, dass ich dir die Treue gehalten habe? Nichts. Rein gar nichts. Was hat es gebracht, dass ich deine Anweisungen befolgte? Alle, genau, nichts. Rein nichts. Nicht ein einziges Mal hast du dich mir gegenüber mit einem Fest erkenntlich gezeigt. Ich rackere mich ab, verzichte auf viele Vergnügungen. Und nun kommt dieser Mensch hergelaufen, er kommt zurück, dein Sohn, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und jetzt lässt du das Wasserkalb schlachten und machst ein Riesenfest. Für so einen Menschen, wohlbemerkt, er spricht nicht von seinem Bruder, sondern von diesem Menschen, dem da. Er distanziert sich auch von seinem Vater, denn er spricht nicht von meinem Bruder, sondern von deinem Sohn. Dieser Mensch, dein Sohn, ich will mit euch gar nichts mehr zu tun haben. Das ist mir so zuwider. Es ekelt mich vor dem, was hier geschieht. Wäre er ein guter Vater, würde er ihm das nicht antun. Er würde seinem Bruder nicht vergeben und ihm schon gar nicht wieder die Würde als Sohn zurückgeben. Wie kann er für diesen Lump das Mastkalb schlachten lassen? Der wusste nichts Besseres zu tun, als sein Erbe mit Huren, Saufen und Fressen durchzubringen. Das ist ein Unmensch. Und jetzt wird er noch gefeiert. Es ist einfach ungerecht. Hier öffnet sich das Herz des älteren Sohnes. Er fühlt sich vom Leben und von seinem Glauben betrogen. Er, der sich all die Jahre so angestrengt hatte. Er, der nie ein Gebot seines Vaters übertreten hatte. Er fühlte sich missachtet. Er, der so viele Entbehrungen auf sich nahm. Er war nur der Betrogene. Sein Bruder hingegen, der das Leben, so meinte er, genossen hatte und alles ausgekostet, wird jetzt noch für seine Untaten belohnt. Das ist einfach nicht fair. Mit diesem Sohn charakterisiert Jesus mit wenigen Worten die pharisäische Lebens- und Denkweise. Der ältere Sohn steht für all die Menschen, die mit großen und bewundernswerten Anstrengungen ein religiöses Leben führen, das sehr vorbildlich und auch beeindruckend scheint. Pharisäer und Schriftgelehrten lebten ein beeindruckendes Leben. Die Leute schauten auf sie hoch, weil sie alles so perfekt scheinbar machten. Aber sie meinten mit ihren religiösen Regeln und Vorschriften, die sie einhalten, könnten sie die Zuneigung Gottes erzwingen. Aber mit dieser Einstellung zeigen sie, dass sie Gott nicht wirklich kennen. Der ältere Sohn hatte nämlich genauso wenig wie sein jüngerer Bruder eine echte Beziehung zu seinem Vater. Sonst hätte er anders auf seinen Vater und die Rückkehr seines Bruders reagiert. Er hätte sich gefreut und wäre mit ihm mit Liebe und Respekt begegnet. Aber die Wahrheit ist, dass der ältere Bruder genauso gottlos lebte, wie sein jüngerer Bruder es tat. Seine Gottlosigkeit war einfach frömmer. Es war eine fromme Gottlosigkeit. Sein Leben machte den Anschein echter Frömmigkeit. Er dachte, wie der Pharisäer, der im Tempel betete und sich über einen Zöllner ärgerte, der es wagte, sich im Tempel hinten anzustellen. Und damit die Tempelanlage in seinen Augen verunreinigt. Und mit tiefster Überzeugung betete dieser Pharisäer in dem Tempel: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen, wie der da hinten. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher. Ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort hinten. Ich mache viel. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den Zehnten von all meinen Einkünften. Ich tue mehr, als ich nach dem Gesetz des Mose tun müsste. Gott, du kannst froh sein, dass es noch solche Menschen wie mich gibt. Was würdest du ohne mich und meinesgleichen tun? In ihrem scheinbar tadellosen Leben meinten diese Leute, sich die Anerkennung und Liebe des Vaters verdient zu haben und bevorzugt behandelt zu werden. Jesus sagt über diese Leute ziemlich direkt, er sagt es ihnen: Nach außen erweckt ihr bei den Menschen den Anschein, gerecht zu sein. In Wirklichkeit aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Gesetzlosigkeit ist gleichbedeutend mit Gottlosigkeit. Und was das eigentliche Problem liegt, sagt Jesus ebenso deutlich: Ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern und Minze, Dill und Kümmel und lasst dabei die viel wichtigeren Forderungen des Gesetzes außer Acht: Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Treue. Dieser Sohn hatte offensichtlich von Barmherzigkeit keine Ahnung. Genauso wenig verstand er, wie ein Mensch gerecht werden kann, wie er mit Gott ins Reine kommt. Jede Woche könnte ich einem armen Menschen 100 Franken schenken und trotzdem nichts von Barmherzigkeit verstehen. Wenn ich nur deshalb so handle, um bei Gott einige Punkte gut zu machen, dann hat das mit Barmherzigkeit gar nichts zu tun. Das ist einfach eine religiöse Leistung, damit ich einen besseren Platz mir erschleichen kann. Dieser ältere Sohn war sein Leben lang in der Nähe seines Vaters. Und trotzdem kannte er seinen Vater nicht wirklich. Er hatte keine Ahnung vom wahren Wesen seines Vaters. In diesem Sohn begegnet uns das gesetzliche religiöse Wesen, der Glaube, der sich durch Werke Sicherheiten erarbeiten will. Es geht aber um etwas ganz anderes. Gott möchte nicht religiöse Menschen, denn religiös sind wir alle. Jeder Mensch ist auf seine Art und Weise religiös, dem können wir gar nicht entrinnen. Gott möchte veränderte Menschen. Menschen, die von innen verändert werden und nicht Menschen, die religiöse Regeln möglichst genau einhalten. Wir alle stehen in der Gefahr, wie dieser Sohn zu werden. Die Versuchung ist groß, verwerfliche Eigenschaften mit religiösen Werken aufzuwiegen oder zu kompensieren. Damit kreieren wir ein Bild von uns, an das wir manchmal noch selber glauben. Jesus sagt zu solchen Verhaltensweisen: Alles, was sie tun, tun sie nur, um die Leute zu beeindrucken. Sie haben gar nicht verstanden, um was es geht im Leben, was es geht im Glauben. Sie tun es nur, um Menschen zu beeindrucken, damit sie hoch angesehen sind. Wir besuchen vielleicht regelmäßig den Gottesdienst, lesen treu unsere Bibel und wenn wir mal nicht dazugekommen sind, holen wir es vielleicht nach. Wir verzichten bewusst auf viele schöne Erlebnisse, aber wenn unsere Herzen hart bleiben, dann ist das kein christliches Leben. Vielleicht werden wir auf diese Weise Menschen beeindrucken und sagen, oh, das ist ein vorbildlicher Christ und so, das ist wunderbar, wie das alles macht. Aber Gott lässt sich nicht täuschen. Menschen können wir täuschen, Gott nicht. Der Vater bemüht sich mit derselben Liebe, die er seinem verwahrlosten Sohn entgegenbrachte, seinen älteren Sohn zu gewinnen. Kind, sagt der Vater, Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Liebevoller hätte ich nicht ansprechen können. Als Kind versucht er seinen zornigen Sohn wieder ein bisschen zu besänftigen. Kind, du bist immer bei mir und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Der Sohn hatte offensichtlich ein Problem, das eigentlich gar nicht existierte. Alles, was dem Vater gehörte, das gehörte auch ihm. Hätte er gewollt und Lust dazu gehabt, hätte er jederzeit mit seinen Freunden ein Fest feiern können. Jederzeit. Selbstverständlich hätte er dazu auch das Mastkalb schlachten können. Kein Problem. Was dir gehört, gehört mir. Vermutlich hatte dieser Sohn aus lauter Eifer seine Arbeit zu machen und die Regeln zu befolgen, keine Zeit zum Leben und zum Lieben gefunden. Dieser Sohn dachte offenbar, dass für Feste und Freuden keinen Platz im Leben sei. Gesetze und Regeln bestimmten sein Leben und er war stolz, dass er in dem, was er tat, vorbildlich und perfekt war. Aber Gott ist ein Gott des Lebens. Und er hat uns nicht dazu geschaffen, damit wir wie Maschinen funktionieren. Sonst hätte er uns als Roboter konstruieren können. Jedenfalls liebte dieser Vater auch seinen verärgerten Sohn und er sagte zu ihm, warum er das Fest jetzt wirklich angebracht findet und es gefeiert werden muss. Jetzt mussten wir doch feiern und uns freuen. Denn dieser hier, dein Bruder, war tot. Und der Vater spricht jetzt von seinem Bruder, nicht von dem, meinem Sohn, sondern dein Bruder war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden. Ein kaputtes Leben wurde gerettet und geheilt. Dein Bruder ist vom Tod ins Leben zurückgekehrt. Das muss doch gefeiert werden. Kind, begreifst du das nicht? Kannst du das nicht verstehen? Kannst du dich wirklich nicht freuen? Ist dein Herz so hart geworden? Übrigens geschieht das auch heute noch, dass Menschen gerettet werden, und zwar immer dann, wenn ein Mensch sein Leben Jesus anvertraut. Jesus sagt das einmal so. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er ist oder er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Genau das ist mit dem jüngeren Sohn geschehen. Er hatte durch seine Umkehr zum Vater und sein Bekenntnis, durch das Bekenntnis seiner Schuld, den Schritt vom Tod ins Leben getan. Und das musste gefeiert werden. Deshalb können wir im selben Kapitel, in dem diese Geschichte vom verlorenen Sohn oder von den verlorenen Söhnen steht, lesen, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Mit diesem liebenden Vater wird uns die Gnade Gottes vor Augen geführt. Denn es geht nicht zuerst um die Einhaltung der Gesetze, sondern um den Empfang der Gnade Gottes. Paulus schreibt, dass sie für gerecht erklärt werden, beruht auf seiner Gnade. Es ist sein freies Geschenk aufgrund der Erlösung durch Jesus Christus. Ob wir ein scheinbar vorbildliches und anständiges Leben führen oder ob wir unser Leben an die Wand gefahren haben, für alle bleibt es gleich. Jeder ist auf die Gnade Gottes angewiesen. Jeder braucht die Gnade Gottes. Nicht nur denen es schlecht geht. Es gibt ja die Leute, die denken, ja, das sind so arme Gestalten. Die brauchen den Glauben, für die das ist gut, wenn die ein bisschen an Jesus glauben, das hilft denen bestimmt. Aber mir geht es gut, ich komme gut zurecht, ich habe genügend Vermögen, ich brauche niemanden. Doch, du brauchst die Gnade Gottes. Egal, ob es dir gut geht oder nicht, ob du erfolgreich bist oder nicht. Es bleibt für alle Menschen dasselbe. Wir sind alle auf die Gnade Gottes angewiesen. Die Gnade Gottes ist ein freies Geschenk, das niemand verdienen kann durch religiöse Werke. Dieses freie Geschenk ist uns gemacht in Jesus Christus. Gnade kann man nur geschenkt bekommen, sonst ist es keine Gnade. Und deshalb kann der ärmste Mensch auf dieser Erde kann die Gnade Gottes bekommen und wird von Gott reich beschenkt, so genau wie der reichste Mensch die Gnade Gottes bekommen kann und reich beschenkt wird. Die kann man eben nicht kaufen. Dieses Geschenk bekommen wir, wenn wir uns Jesus zuwenden. Das geschieht in einem schlichten Gebet. Wenn du das nicht schon gemacht hast, bist du im Grunde genommen nur ein Gebet, ein aufrichtiges Gebet vor diesem großen Geschenk entfernt. Der ältere Sohn hatte in seinem Ärger etwas Wichtiges übersehen. Es war nämlich nicht so, dass nur sein jüngerer Bruder das Erbe erhalten hatte. Denn auch er bekam den Anteil seines Erbes damals. Der Vater teilte das Vermögen unter die beiden auf. Das hat er offenbar vergessen. Und er hat sogar den größeren Teil bekommen als älterer Sohn. Und Jesus beendet die Erzählung, ohne zu sagen, wie der ältere Sohn auf die Einladung des Vaters reagierte. Es ist dem Zuhörer überlassen, die Entscheidung zu treffen. Die Pharisäer und Schriftgelehrten mussten jetzt für sich entscheiden, ob sie, wie dieser zweite Sohn, weiterhin schmollen wollen und sich über diesen Vater ärgern, oder ob sie sich über diesen liebenden Vater freuen. Sie mussten sich entscheiden, ob sie sich über die Rettung von Zöllnern und Sündern mitfreuen können und der Einladung des Vaters folgen. Unsere Frage ist, wie wollen wir leben? Was ist uns wichtig? Die Geschichte der beiden verlorenen Söhne ist im Grunde genommen die Geschichte des liebenden Vaters, der nicht nur dem Sohn entgegenging, der ein unmoralisches Leben führte, er ging auch dem Sohn entgegen, der hartherzig war und ein religiös beeindruckendes Leben führte. Die Liebe dieses Vaters ist einzigartig und großartig. Er will, dass allen Menschen geholfen wird, wie Paulus schreibt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, dass sie die Wahrheit erkennen. Gott will, dass alle Menschen in den Himmel kommen. Und deshalb will er, dass wir zu ihm kommen. Denn der Weg in den Himmel, der führt über Jesus. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, du Schöpfer des Himmels und der Erde. Du, der alles gemacht hast und alles am Leben hältst. Dass du kein ferner Gott bist, sondern ein Gott, der uns nahe kommt. Ein Gott voll Liebe und Barmherzigkeit, aber auch gerecht und heilig bist du. Und wer zu dir kommt und sich vor dir demütigt, dem wirst du neues Leben schenken. Den wirst du aufrichten und den wirst du ans Ziel bringen. Danke dir für deine Gnade und Barmherzigkeit. Amen.